Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Diesmal von sehr unterwegs, zumindest auf meiner Seite, und von sehr mobilfunkig. Das heißt, ich hoffe, dass wir sie in einem Take hinbekommen. Hallo Matze.
Hallo Peppi, Grüße in den Urlaub.
Dankeschön. Ich bin gar nicht mal im Urlaub. Ich bin mobil am Arbeiten, aber ja, okay, ich lasse es mir dabei zumindest gut gehen. Was ist denn dein Highlight in dieser Ausgabe?
Alien Earth, die Serie auf Disney Plus.
Alles klar. Bei mir ist es tatsächlich das Thema Android XR und Smart Glasses. Also da schauen wir mal, was da so kommt. Aber wir beginnen mit was ganz anderem, nämlich mit Mafia, The Old Country.
Richtig, der neueste Teil der Mafia-Reihe heißt nicht Mafia 4, der letzte Teil, der ja, glaube ich, inzwischen auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, hatte ja noch den Untertitel Mafia 3. Inzwischen ist es eben The Old Country und ist ein Prequel. Heißt, es spielt oder erzählt die Vorgeschichte vor dem ersten Mafia-Teil und erzählt die Geschichte der Mafia-Familie in Sizilien, wo sie ursprünglich herkommen. Kann ich schon spoilern, weil es, glaube ich, auch relativ logisch ist. Endet dann quasi so, dass man erfährt, wie es dann quasi weitergeht mit der Mafia-Familie. Im Vorfeld viel diskutiertes Spiel, weil alle gesagt haben, ist kein Vollpreisspiel. Also es wurde quasi 50 Euro ist der offizielle Verkaufspreis, was ja inzwischen für ein Videospiel günstig ist. Der offizielle Verkaufspreis ist inzwischen 70 bis 80 Euro. Und alle haben sich gedacht, wie lang ist das Spiel, ist es Open World, was bietet es? Und tatsächlich ist es ein relativ kurzes Spiel, heißt, man kann es bis 10 bis 15 Stunden durchspielen, was ich jetzt per se gar nicht schlecht finde, weil ich kein Freund von diesen ganzen Mammut-Open-World-Spielen à la Ubisoft bin. Wir hatten es ganz oft schon, den 1000. Turm erobern, die fünfte Nebenmission zu machen. Irgendwann ist das auch langweilig und ich bin ein Freund von prägnant gut erzählten linearen Stories, wenn die gut gemacht sind und das Gameplay passt, alles wunderbar. Aber um was geht's bei Mafia The Old Country? Also wie erwähnt, es ist die Vorgeschichte und es spielt in einem fiktiven Dorf bzw. Region Val Dorata auf Sizilien in den Anfang des 1900er Jahren, also im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir spielen einen Hauptcharakter, der Enzo Favara, der als Kind in eine Schwefelmine verkauft worden ist und seitdem als Bergarbeiter arbeitet.
Also nicht reingefallen, sondern verkauft.
Nee, er wurde von seinem Vater tatsächlich verkauft. Ich meine, in Italien ging es zu der Zeit auch nicht so wirklich gut. Und diese Schwefelmine wird von der Mafia betrieben. Und er ist dort quasi ein Arbeiter und das Spiel ist ein Tutorial, kämpft sich quasi aus der Mine frei. Wird dann quasi ausbrechen aus dieser Mine und kommt dann eben zu Don Torrisi. Das ist quasi dann die andere Mafia-Familie, die einen Weinberg besitzt und ein Weingut. Und dort arbeitet er sich quasi in der Mafia-Familie hoch. Das Spiel ist ein sehr, wie schon erwähnt, sehr lineares Spiel. Also Open World ist hier gar nichts. Und das einerseits schade, weil die Open World sieht super aus. Du hast ein wirklich super inszeniertes Sizilien, ein fiktives, das brillant aussieht, Unreal Engine 5 auch, also wirklich auf höchstem Niveau. Ich habe es auf PS5 Pro gespielt, sieht aber auch auf Xbox Series X und PC auch gut aus. Und du fährst da durch die Gegend und die Welt, da gibt es dann schon irgendwie Bauern und es gibt Täler und Wasserfälle und das Meer sieht man in der Ferne, aber du kannst halt nichts machen. Das heißt, du fährst halt hin, es gibt noch irgendwie einen Shop. Da kannst du dann irgendwie Waffen kaufen, neue Kleidung kaufen, dein Auto irgendwie wechseln, das Pferd irgendwie tunen mit Satteln etc. Aber nicht wirklich was, was man tun kann. Und du kannst jetzt nicht irgendwie Missionen annehmen. Es gibt zwei, drei kleine Nebenmissionen, die ich gesehen habe, die mir untergelaufen sind, wie geh auf dem Weingut zu der Person und red mit der. Das war's dann. Also nichts irgendwie bringe das von A nach B oder löse die Mission oder sonst irgendwas. Und das wirkt für mich irgendwie so, als ob sie es gewollt hätten, aber irgendwie dann kein Geld oder keine Zeit mehr hatten. Und die haben eine tolle Open World hingestellt, die befahrbar ist, aber es gibt einfach nichts zu tun. Es ist wie eine Grafikdemo, durch die du durchfährst.
Aber fährt man da auch wieder so viel? Weil das war tatsächlich bei mir. Ich habe ja Mafia 1 etliche Male gespielt, Mafia 2 auch. Ja. Und Mafia 3 habe ich nach 3 oder 4 Stunden bei einer Mission wirklich abgebrochen, weil es mir zu viel Fahrerei war.
Also, du fährst nicht nur, du reitest auch, weil zu der Zeit ist noch viel, glaube ich, mit dem Pferd gemacht worden. Mhm. Das heißt, du hast nicht zwingend ein Auto. Du kannst diese ganzen Reisen abbrechen. Das heißt, einfach eine Taste drücken und dann bist du automatisch am Zielort. Das heißt, du kannst es fahren, dann wird viel gelabert, dann unterhalten sich manchmal die Charaktere im Auto. Das ist mal ganz schön. Ich habe es manchmal abgebrochen. Man dachte, okay, jetzt habe ich genug von denen irgendwie gehört, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann geht es eben zu den Missionen und die sind auch immer gleich aufgebaut. Das hat mich dann auch so ein bisschen, das ist auch einer meiner Kritikpunkte am Spiel, ein bisschen gelangweilt, weil es ist immer so, schleichen, das heißt, du kommst dann irgendwie in einer alten Fabrik an oder in einem alten Dorf, du schleichst erstmal, das heißt, die üblichen Schleichmissionen, du wirfst eine Münze oder eine Flasche, dann schaut der Aufpasser in die andere Richtung, dann überwältigst du ihn von hinten oder stichst ihm ein Messer ab oder du schleichst vorbei. Dann, wenn diese Schleichmissionen vorbei sind, übrigens stehen diese Wachen immer mit dem Rücken zu dir. Also es ist wirklich auch, es sind keine herausfordernden Schleichmissionen, finde ich prinzipiell ganz gut, aber manchmal habe ich mir schon gedacht so, also wenn ihr schon so viele Aufpasser habt, warum schauen die denn zwingend immer alle in die andere Richtung? Naja, dann ist die Schleichmission vorbei, danach kommt eine Ballersequenz. Dann ist es das typische Deckungsshooter, den man von Gears of War auch kennt, aus der Third-Person-Perspektive. Das heißt, man schaut dem Charakter über die Schulter. Er sitzt hinter einer Kiste oder hinter einer Mauer, schießt dann mit Maschinengewehr, Shotgun, Pistole oder sonst irgendwie über die Deckung drüber und ballert. Nach der Ballersequenz kommt ein Messerkampf. Es gibt immer einen Messerkampf. Meistens ist das quasi so eine Art Endgegner. Das ist dann ein besonders fieser Mafia-Boss oder sonst wer.
Okay.
Und da wird dann Messer gestochen, geblockt, gekontert. Ist nicht wirklich krass herausfordernd, kann man machen. Die fand ich dann irgendwann eigentlich ein bisschen nervig sogar. Und dann kommt eine gute Zwischensequenz. Also das Spiel ist immer gleich aufgebaut. Das heißt, die Missionen sind immer so. Eine tolle erzählte Geschichte. Also es spielt sich wie ein perfekter Mafia-Film. Wenn man die Party-Trilogie oder auch Goodfellas von Martin Scorsese gesehen hat, dann weiß man, was einen erwartet. Das ist eigentlich so, es geht um die Ehre der Familie, auch die Aufnahme in die Familie. Das ist alles toll inszeniert. Die Liebesgeschichte, die natürlich zwingend dazugehört, ist dabei. Hat mich gut unterhalten, aber spielerisch ist es für mich so ein bisschen ein langweiliges Intermezzo gewesen, weil man dachte, so ja, das war's jetzt, mehr passiert nicht. Und fährst ein bisschen Auto, es gibt noch zwei, drei Autorennen, das ursprüngliche Autorennen in Mafia 1 war ja sehr gefürchtet, weil das ja ultra schwer war. Das wurde dann in der Definitive Edition etwas entschärft vom Schwierigkeitsgrad, weil das wirklich sackschwer war. Ja, und hier gibt es auch zwei, drei Autorennen, die machen auch Spaß, die sehen auch toll aus. Die Fahrphysik, braucht man nicht drüber reden, ist total arcade-lastig, chaotisch. Das heißt, das Auto überschlägt sich und es passiert nichts. Ja, Mafia The Old Country ist ein nettes, lineares Action-Adventure mit einer toll erzählten Geschichte und Grafik, aber mehr, muss ich sagen, ist es leider auch nicht geworden. Und ich kann nicht ganz die Ratings verstehen, weil viele haben, also IGN, glaube ich, hat Superb gegeben, also eine 9 von 10, wo ich mir denke, nee, also eine 9 von 10, Freunde, ist es nicht. Dafür bietet es einfach zu wenig heutzutage. Da gibt es schon andere Kaliber.
Ja. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, bei mir, es hängt immer sehr viel an diesen Fahrgeschichten, weil das ist auch so eine Sache, die bei Far Cry, gibt es immer die Möglichkeit, dass du sagst Autopilot und dann fährt er zumindest mal selbstständig relativ gut. Und das ist noch eine Sache, auf die ich mich einlassen kann.
Ja.
Das, da fährt man dann vor allem, wenn man noch in Feindesland ist, dann wird man dann manchmal angegriffen. Also man kann jetzt nicht aufstehen und sich was zu essen machen, während der fährt. Aber zumindest mal kannst du den Controller weglegen und den dann beim Fahren zuschauen. Das ist schon mal cool. Aber Mafia 3 habe ich aufgehört, weil, und deswegen hat sich das bei mir so eingebrannt, weil ich habe mir Mafia 3 gekauft, habe mich voll gefreut, habe das 2-3 Stunden gespielt und da war schon immer sehr viel Fahren. Und dann kam halt eine Mission, da bin ich original. Ich bin 5 Minuten in eine Richtung gefahren, habe dann 3 Minuten lang irgendwelche Typen über den Haufen geschossen, einen Gegenstand eingesammelt und bin dann wieder 5 Minuten zurückgefahren. Und Mafia, muss man ja dazu sagen, ist ein Spiel, das Verkehrsregeln hat. Das heißt, wenn du die Geschwindigkeit übertrittst und du fährst an der Polizei vorbei, dann verfolgen die dich. Das heißt, wenn du bei Mafia oder in den Mafia-Spielen keinen Stress mit der Polizei haben willst, dann fährst du halt deine 60 und hältst an roten Ampeln an und so eine Scheiße. Und das ist halt irgendwie, ja. Naja, wie soll ich sagen?
Also da kann ich dich beruhigen, das ist kein Problem. Die Fahrmission, ich weiß, dass Mafia 3 ist ja auch der schlecht bewertete Teil der ganzen Serie, dass das nix war und eben viele Kritikpunkte hatte. Das ist da jetzt nicht so. Das ist schon ein solides Spiel, aber halt mehr auch nicht. Das ist halt einfach ein Action-Adventure, das in 10 bis 12 Stunden vorbei ist.
Wunderbar. Hast du, ich bin mir sicher, du hast Der Schuh des Manitou gesehen.
Ja, habe ich damals im Kino gesehen, weil eigentlich kam man ja auch nicht drum rum. Jeder hatte den gesehen. Genau. Der Film war ja einfach so, jeder musste den sehen. Der erfolgreichste Film überhaupt.
Lustigerweise, da muss ich jetzt gerade dran denken. Der Hund, der zur Intro bellt, Jackie, heißt Jackie wegen Der Schuh des Manitou.
Wegen dem Pferd.
Ja, wegen dem Pferd Jacqueline, weil Bulldoggen, wenn sie sich zu sehr aufregen, dazu neigen, sich zu übergeben. Und das macht das Pferd ja auch. Und es gibt ja den Spruch, wo der Bruder von ihm, wo er sagt, Jacqueline, nicht zu schnell, sonst musst du wieder kotzen. Und deswegen.
Den fand ich witzig.
Genau, deswegen hieß mein Hund Jacqueline, eben Jackie.
Bist du dann auch ein Freund des Films?
Ich fand ihn damals gut, aber ich gehe da die Meinung mit Bulli Herbig, der sagt, heutzutage könnte man den Film so nicht mehr machen. Und da bin ich voll dabei, weil ich glaube, dass der einfach aus vielen politischen Gründen absolut nicht mehr tragbar ist heutzutage. Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber es gibt ja jetzt den Nachfolger. Und die Frage ist, hast du das Kanu des Manitou schon gesehen? Der ist ja dem 14. August im Kino, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, weil kurz ausgeholt, ich fand den ersten Teil ja schon, obwohl ich im Kino gesehen habe, nicht wirklich super witzig und toll. Hab's auch nicht verstanden. Und beim neuen Trailer konnte ich kein einziges Mal lachen. Und den schaue ich mir maximal im Heimkino an.
Ja, das wird bei mir eventuell auch darauf hinauslaufen, weil es einfach nicht mehr meine Art Humor ist. Aber man muss ihn zugutehalten. Es gäbe tatsächlich einen Grund, gerade für uns beide, für dich vielleicht sogar noch mehr als für mich, ins Kino zu gehen. Gibt es aber doch nicht, weil das in München nicht der Fall ist. Aber Der Schuh des Manitou scheint wohl der erste deutsche Film zu sein, der auf IMAX erscheint.
Das wusste ich nicht, dass es sonst keinen deutschen Film gibt, der...
Anscheinend ist das so.
IMAX ist.
Okay. Also laut filmstarts.de... Das Kanu des Manitou schreibt Kinogeschichte, das ist zuvor noch keinem einzigen deutschen Film gelungen. Und hier sagt er, Der Schuh des Manitou im IMAX-Format auf die riesige Leinwand kommen.
Interessant. Naja, das glaube ich schon, ist ja cool. Ich wusste aber nicht, dass es vorher nicht irgendwie andere noch, weil es gab ja doch einige große deutsche Filme,
ja,
aber die ja Superlative waren, aber das da
anscheinend keiner auf... So, und jetzt habe ich schon wieder was Falsches gesagt, weil, sag mal, da brauche ich dich jetzt. Das Matheser hat das eine IMAX-Leinwand.
Es gibt in München kein IMAX-Kino.
Okay, das erklärt, warum
es gab
das
früher,
nicht auf IMAX läuft. Ja, es gab früher im, war das beim Deutschen Museum,
gab es ein IMAX. Deutschen Museum gab es ein IMAX und inzwischen ist das nächste IMAX in überhaupt zu München ist in Leonberg, weil auch das Cinecittà in Nürnberg, was mal das größte IMAX Europas war, gibt es inzwischen auch nicht mehr. Also die haben ziemlich viele Kinos verloren eigentlich. Ja, leider.
Ja, das heißt, da sind wir jetzt eher im Bereich der Podcast-Hörer, weil auch die Lora München-Hörer dann natürlich nicht in der Nähe eines IMAX-Kinos sich zufällig aufhalten könnten, weil wir eben keins mehr haben in der Nähe, was an sich schon schade ist, aber es ist tatsächlich... Vielleicht ein Grund, wer ein IMAX in der Nähe hat, der könnte sich überlegen, das Kanu des Manitou eben auf IMAX zu gucken. Jo. Ich habe lustigerweise, das war kein IMAX, aber fällt mir bei der Gelegenheit ein, ich habe vor kurzem auf TikTok oder auf YouTube oder sowas was gesehen, wo sie ein immersives Filmerlebnis hatten, wo sie quasi mit Großbildprojektionen gearbeitet haben und die haben den ersten Matrix-Teil dann nochmal abgespielt. Und das musst du dir so vorstellen, dass die quasi immer alles, was um den Film drumrum ist. Also du hast die Leinwand vor dir hängen und um die Leinwand rum sind Projektionen, die das Ganze weiterspinnen.
Ja,
also, ja, das schaut auch ziemlich cool aus, wenn du dann so siehst, wie sie in dieser Realwelt bei Matrix dann sind, wo du dann diese ganzen Säulen hast und diese Roboter da durchfliegen und sowas. Und dann hast du das auf der Leinwand und das ganze Kino bildet das einfach weiter. Oder auch diese Szene, wo sie ganz in Weiß stehen und dann diese Waffenschränke da angerauscht kommen, da ist halt das ganze Kino voll mit diesen Schränken, weil die das einfach erweitert haben.
Ja, ja. Was irgendwie sehr das ist aber eine Technik, die kommt aus Asien, glaube ich. Eine Kinotechnologie, die das macht, ja. Das
hat
das auch schon öfters
gesagt. IMAX jetzt natürlich nichts zu tun.
Nee.
Genau. Aber das ist zumindest mal auch eine ziemlich interessante Sache. Und wie gesagt, der Kanon des Manitou, ich weiß nicht, ob. Ja, ich bin hin und her gerissen, ob diese Art Comedy jetzt noch, wenn man sie so eindampft, dass sie dann politisch korrekt ist und dass man das ohne schlechte Gewissen hören kann, ob es dann noch so lustig ist und noch so mitreißt wie vor 24 Jahren oder wie es halt, wann auch immer das damals war.
Also ich bin gespannt, weil interessanterweise hatten wir es heute im Büro, also im Homeoffice bin ich ja, und meine Kollegen, die in Köln sitzen, wir hatten darüber gesprochen. Die meinten irgendwie, die haben ihn nicht gesehen, aber die haben gehört, der muss wahnsinnig gut sein. Ich habe dann gesagt, ich bin skeptisch, ob der wirklich so gut ist.
Naja, vielleicht sehen wir ihn und unterhalten uns dann nochmal drüber, ob das dann nochmal ein Thema sein wird. Vielleicht zum Video-on-Demand-Release, vielleicht schafft es der Film dann ja nochmal zu uns in die Themen. Und dann geht's um Wiedergeburt, und nachdem der in meiner Jugend rausgekommen ist, denke ich bei Wiedergeburt immer an Alien Resurrection, aber bei dir geht's nicht ums Aliens, sondern um Dinosaurier.
Stimmt, Alien haben wir später in der Sendung, und zwar die Serie, die ich ja schon angeteasert habe. Es geht um Jurassic World, das dritte Reboot. Die erste Trilogie war ja Jurassic Park, die ja noch auf dem Buch von Michael Crichton basiert hat. Und dann kam tatsächlich die Jurassic World Trilogie, die ja dann geendet hat mit Chris Pratt. Und nun haben wir eine neue Trilogie, die gestartet ist. Und das ist jetzt die Wiedergeburt, die aber schon auch an die anderen Teile anschließt. Sprich, im letzten Teil Dominion wurde es so, dass die Dinosaurier auf der ganzen Erde verteilt sind. Und nur, kann ich jetzt spoilern, weil das quasi auch der Anfang des Films ist. Das die Wiedergeburt eben. Sie können dann quasi in freier Natur nur in der Gegend und in den Äquator überleben, und dort sind dann quasi auf einzelnen Inseln und auch in den Meereszonen, die eben um den Äquator sind, gibt es eben noch Dinosaurier, die dort in freier Wildbahn leben können. Natürlich steckt wieder ein großes Unternehmen dahinter, und zwar Parkagenics, ein Pharmaunternehmen.
Warte mal kurz, sind die das Ausgebrochene, die sich dort angesiedelt haben, oder ist es einfach so, dass die da noch da sind? Einfach so.
Nö, die sind quasi dann am Ende von Dominion sind die ausgebrochen und haben sich dann über die Erde verteilt, und also sie konnten dann quasi aber nur überleben.
Jurassic World, der dritte Teil, das war Dominion. Und da sind sie ausgebrochen, richtig, genau. Und die sind da jetzt, okay.
Genau. Übrigens Dominion, auch kurzes Feedback, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast damals gesprochen haben drüber, das war 2022, war ein bisschen ein Krampf, also wirklich auf Deutsch gesagt oder Bayerisch gesagt, ein bisschen ein Schmarrn. Ja, und im neuen Teil geht es eben um das Pharmaunternehmen Parkagenics. Die brauchen von drei verschiedenen Arten, von einem Meeresdinosaurier, von einem Flugsaurier und von einem Landsaurier, eine Blutprobe, von einem lebendigen auch noch, um daraus quasi ein total wichtiges Medikament für die Menschheit herzustellen, das angeblich alle Herzkrankheiten lösen kann. So zur Rahmenhandlung. Um das überhaupt auf die Reihe zu bekommen, haben sie sich eine Söldnerin organisiert, die von der durchaus adretten Scarlett Johansson gespielt wird, und Mahershala Ali, auch ein bekannter schwarzer Darsteller, den ich ziemlich cool finde. Und sie haben sich einen, ich sage jetzt mal überspitzt, bitte nicht böse nehmen, einen Eierkopf, also einen Wissenschaftler auch ins Team geholt, der ihnen quasi ein bisschen den Input gibt, und die anderen beiden sind die Kämpfer. Dann gibt es natürlich noch den fiesen, ich sage jetzt mal ein bisschen fiesen Pharmaunternehmen-Typen, der dabei ist. Und die gehen eben auf die Reise in dieses äquatoriale Gebiet, wo sie die Dinosaurier finden, und müssen eben dann quasi am Anfang erst von dem Meeressaurier, von einem Mosasaurus, später dann eben von einem, nicht Spinosaurus, sondern diese großen, ich glaube, Brontosaurus ähnliches. Es ist kein Brontosaurus, aber das sind diese Langhälse, die man sie kennt, da eine Probe holen. Ja, und da gibt es halt immer das Riesendrama, dass natürlich, wenn Dinosaurier im Spiel sind, geht viel kaputt. Und dann kommt halt auch mal ein T-Rex ums Eck. Und der ist halt gefährlich. Und dann gibt es halt Raptoren irgendwie auch. Die sind auch gefährlich. Und naja. Und ganz am Anfang startet der Film, dass aus einem genetisch modifizierten oder einem Genlabor nochmal ein noch fieserer Dinosaurier ausbricht, nämlich der nicht T-Rex, sondern Devidora, der D-Rex. Also man merkt es, glaube ich, an meiner Stimme, dass ich das Ganze ein bisschen in Frage stelle, weil es schon ein bisschen hanebüchen ist. Und manchmal habe ich mich gefragt, obwohl mich der Film gut unterhalten hat und ich liebe Dinos und ich finde auch Jurassic Park und World immer unterhaltsam, weil es kracht und bumm und es ist ein gutes Kino. Aber die Story ist wie von der KI geschrieben. Manchmal denkst du dir, hey, das kann doch nicht aber ernst sein, Leute. Also sowas von vorhersehbar und teilweise dämlichste Dialoge, unlogische Action, es sind Dinos, ja, muss man halt alles so hinnehmen, aber ja, wenn man sich überlegt, wie geil Jurassic Park war, basierte halt auf dem Roman und dann irgendwie waren es nur noch Abklatsche von diesem coolen Buch mit Spannung und auch mit Genetik in Frage stellen und inzwischen, natürlich ist das Unternehmen böse, dass dieses Medikament erzeugen will und das dann gegen gutes Geld verkaufen will und dann kommt die moralische Frage, sollten wir nicht diese Blutproben öffentlich machen, damit jeder was von dem Herzmedikament hat. Also es ist auch so ein bisschen, ja, konstruiertes Drama und auch ein bisschen Zuneigung zwischen den Hauptdarstellern ist da und nettes Popcorn-Kino, aber es flasht mich nicht. Ja. Also man kann ihn sich angucken, wenn man Dinos mag, wie gesagt, aber ich fand ihn besser als Dominion vorher, weil da waren ja auch echt ein paar Sachen, da habe selbst ich mir, der viel, viel einstecken kann, aber echt auf das Hirn gehauen hat bei manchen Sachen. Und hier war es auch an manchen Stellen, da habe ich mir auf Hirn gehauen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den dritten überhaupt gesehen habe. Also ich habe den ersten Jurassic World gesehen, das war ja das, wo sie in dem Park waren. Und dieser eine modifizierte Dinosaurier ausgebrochen ist, diese Kreuzung aus T-Rex und irgendwas anderem. Der zweite war dann der, wo sie alle mit diesen Kugeln irgendwie dann, oder in den Kugeln waren.
Ja, das war
waren.
Schon im ersten, oder? Da haben sie doch auch schon die Kugeln gehabt.
Ich dachte, dass diese Fluchtszene, wo sie dann in den Kugeln irgendwie so ganz viele, dass das der zweite war.
Das war schon im ersten Jurassic World. Nee, das war schon im ersten Jurassic World.
Aber ich glaube, ich habe die ersten beiden gesehen, aber den dritten, was waren
das? Ich habe viele nicht gesehen.
War sie mal, als der T-Rex irgendwie auf dem Festland war, schon, war das auf dem zweiten oder im dritten? Naja, ist ja egal. Vielleicht schaue ich mir die drei nochmal an, aber also ist es jetzt von dir eine Empfehlung, die anzuschauen, Jurassic World, die Wiedergeburt?
Wenn man Jurassic World mag, ja. Mhm. Ansonsten, jeder, der Filme kritisch hinterfragt, sollte sich den nicht angucken.
Okay.
Ja.
Ja. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es ein Reboot wieder mal ist und der, warum sie sich da nicht einen neuen Namen einfallen haben lassen, dass es halt klar getrennt ist.
Ja,
also klingt es halt genauso. Jetzt wie Teil 4 von Jurassic World, aber wenn die Hauptdarsteller wechseln.
Rebirth ist immer so ein bisschen, wir starten neu.
Ja. Ja, und vor allem auch wenn Chris Pratt nicht mehr dabei ist, der ja die ersten drei Teile getragen hat, dann.
Ja, jetzt ist Scarlett Johansson. Finde ich persönlich ansehnlicher als Chris Pratt.
Ja, ist die Frage, ob es sie so cool ist wie er in dem Fall, aber.
Oh ja, doch, die spielt das schon ganz cool. Also die macht ihren Job ganz gut, da kann man nichts sagen.
Schön. Alles klar. Dann gehen wir zu was ganz Dramatischem, dem Smartphone-Markt.
Oh.
Ja, das ist ja, es gibt ja einen Hersteller, der iPhones baut und da gibt es dann irgendwie, wie viele Modelle immer aktuell auf dem Markt? 5? Und dann gibt es irgendwie nochmal 180 Hersteller, die 2000 verschiedene Modelle von Android-Smartphones bauen, von denen in Deutschland nur wahrscheinlich 10% auf den Markt kommen, sowohl Hersteller als auch Telefone. Also klar, im Android-Bereich hast du eben sowas wie Google, die natürlich ihre Pixel-Telefone verkaufen. Du hast Sony hat, glaube ich, welche. Du hast Samsung natürlich
ganz groß.
Motorola, Xiaomi.
Und Huawei. Haben die noch Google-Betriebssysteme?
Ja, die haben Android, aber nicht mehr mit dem Android-Apps drauf, sondern die haben alternative Apps, ihre eigenen quasi, die aber zu 99% identisch sind. Das heißt, du kriegst im Prinzip so ziemlich das Gleiche. Und tatsächlich einer der großen Hersteller, die man bei uns auch kennt, weil es gibt ja dann noch so Marken wie OnePlus, was ich lange hatte, Redmi, Oppo, solche Geschichten, das sind die, die du bei uns irgendwo so vereinzelt noch siehst, aber die nicht mehr so wirklich bekannt sind. Aber wer tatsächlich Telefone gebaut hat bis jetzt, war LG. Und LG verabschiedet sich jetzt wohl aus dem Smartphone-Markt.
Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Kennst du jemanden, der ein LG-Handy hatte?
Nein. Ich kenne LG-Handys und ich hatte, glaube ich, mal eins zum Testen von irgendjemandem bekommen, also von LG direkt. Aber ich selber hatte auch noch nie eins. Aber es ist halt, mir ist schon, also das war schon auch eine Sache, die, also mir war schon bewusst, dass die welche bauen. Aber es sind halt damit so ein paar Marken, also Nokia zum Beispiel hat mal Android-Telefone gebaut, HTC hat mal Telefone gebaut, die hatten zumindest auch mal ein ziemlich cooles, hatte HTC. BlackBerry hatte, glaube ich, auch nach dem eigenen Betriebssystem auch nochmal Android-Telefone, aber sind alle so ziemlich verschwunden vom Smartphone-Markt. Und also wahrscheinlich wird es dann damit einfach noch mehr zu Samsung wandern. Also Samsung ist, glaube ich, so der Primus im Smartphone-Markt.
Ist es ja, definitiv. Ja, wobei die anderen, also ich lese immer die Connect jeden Monat und da werden ja alle Handys getestet. Da bin ich jedes Mal wieder erschlagen davon, wie viele Android-Hersteller es gibt, weil es wirklich Also ich könnte die optisch nicht unterscheiden, weil die teilweise wirklich gleich aussehen und Samsung jetzt auch mit ihren Foldables und auch mit dem ultradünnen 17 irgendwas da vorgelegt hat.
27.
Ich glaube, dass die
Galaxy
schon
Galaxy S27.
Oder 27. Ich glaube aber, dass die Konkurrenz schon auch teilweise echt gut ist. Also ich habe jetzt von einem Motorola gelesen, das auch klappbar war, das ein Außendisplay hatte, ein Always-On. Da haben die auch geschrieben, dass die Displayqualität also sensationell gut ist. Also
ja, das, ja. Samsung hat jetzt auch das Galaxy, es gibt das Fold und das Fold Z, glaube ich. Und die gibt es jetzt beide in der 7. Auflage. Und das Galaxy Fold 7 ist im zusammengefalteten Zustand so dünn wie ein normales Smartphone. Das ist schon, weil die waren ja echt immer so ein bisschen klobiger, also so ein bisschen dicker. Und ich habe das letztes Mal in der Hand gehalten. Ich war echt erstaunt. Die sind halt auch scheiße teuer. Also die Dinger kosten auch irgendwie fast 2000 Euro oder so. Also das
ja, ist, ja, also die sind preislich schon, gibt sich das nichts mehr.
Nee, aber wie du eben sagst, es gibt ganz viele Hersteller und es gibt halt noch mehr Hersteller, die dann rein den chinesischen Markt bedienen zum Beispiel. Also in China hast du wahrscheinlich nochmal dreimal so viele Hersteller, wie du in Europa überhaupt zum Kaufen bekommst.
Ja.
Ja. Und
ja, es ist so faszinierend.
Ja. Ich blick tatsächlich auch nicht durch. Also ich habe auch gar nicht die, sage ich jetzt ganz offen, ich habe gar nicht die mentale Kapazität, mir irgendwie telefontechnisch da mitzukommen und zu sagen, was da jetzt das Richtige wäre. Also ich habe es beim letzten Mal tatsächlich so gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich möchte halt, was mir immer wichtig ist, dass mein Betriebssystem möglichst unangefasst ist, weil ich habe damals, und das ist jetzt auch einfach nur, ich bin da ein gebranntes Kind, ich habe das Galaxy S8 gehabt und ich habe beim S8 war halt so viel Bloatware drauf. Also zum Beispiel, da konnte ich die Expedia-App nicht deinstallieren, weil sie im Betriebssystem integriert war. Völliger Schwachsinn. Das ist unterdessen nicht mehr so, aber ich möchte halt ein Betriebssystem haben, was möglichst gut und schnell und also wenig angepasst ist. Das hat OnePlus immer sehr gut gemacht. Also OnePlus waren die einzigen, die ein Android rausgebracht haben, was fast noch besser ist als das Originale. Und jetzt war es aber dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich bringe mein Telefon nicht an die Leistungskapazität oder an die Leistungsgrenze. Die Chip-Performance schaffe ich einfach nicht auszureizen. Das Einzige, was ich ausreize, ist der Akku. Und da bin ich dann halt jetzt wirklich mal auf Google gegangen und dann hieß es, ja, es kommt jetzt das Pixel 9 und dann war Black Friday und ich habe halt das Pixel 8 Pro super günstig geschossen. Also das neue hätte, glaube ich, 1200 gekostet oder 1100 und ich habe das Pixel 8 Pro für 700 bekommen oder sowas oder 750. Und dann habe ich mir das Vorjahresmodell gekauft und mit dem bin ich jetzt happy und ich will das so lange nutzen wie möglich, weil ich tatsächlich gar nicht mehr die... Ich will mir das nicht antun, zu vergleichen, ob jetzt ein Xiaomi, weil bei den einen sind die S die guten, bei den anderen sind die X die guten, bei den einen sind die A die billigen, bei den anderen sind die A die tollen. Also bei jedem Hersteller, und dann gibt es das 5 und das 15 parallel und das eine ist aber das Budget-Phone, das 15er und das 5er ist das Flagship. Ach, keine Ahnung, ja. Es ist wirklich nicht so einfach.
Ich habe mir jetzt zum Spaß mal die Connect aufgemacht nebenbei als E-Paper und da sind getestet das Motorola Edge 60 und das Motorola Razr 60 Ultra, dann Sony Xperia 1.7 und das Samsung Galaxy A36, A26. Und das ist, wie du es auch gerade gesagt hast, man blickt teilweise nicht mehr durch. Bei Samsung sind die A-Modelle die Einstiegsmodelle.
Genau.
Bei Google ist es die sind es dann die A-Modelle die Einstiegsmodelle und die Pros die guten. Und ja. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und das muss man wirklich genau angucken, was da die Unterschiede sind. Und die sehen ja teilweise identisch aus vom Gehäuse. Da ist dann halt nur eine CPU vielleicht von der Generation vorher drin
und weniger das Kameramodul
hat vielleicht eine Optik und genau weniger Arbeitsspeicher und das musst du dir halt dann genau anschauen. Also das ist wirklich nicht leicht, sich dafür das vernünftige, richtige Telefon zu entscheiden. Das
und
ist schwierig.
Wir sind eben unterdessen in einem Leistungslevel, wo das Modell von vor 2 Jahren im Regelfall auch noch genauso auch noch super gut ist.
Stimmt, das kommt noch erschwerend hinzu. Es tut sich halt auch nichts mehr so in dieser.
Ja. Es ist Zeit für ein bisschen Musik. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe Mundart-Rap mal wieder, wie es so schön bayerischen Rap, wie soll es auch anders sein, aus meiner Heimat der Oberpfalz. Und zwar eine weibliche Rapperin, die interessanterweise ein alter Bekannter von mir, mit dem ich auf der Schule war, der ist ihr DJ und DJ A-Rock. Und die heißt Oscar. Sie heißt Oscar, obwohl sie eine Frau ist. Und die macht eben guten Mundart-Rap, hat ein neues Album letzten Oktober schon rausgebracht. Wir hören uns jetzt einen Track von ihr an und dann sind wir auch wieder zurück.
Schaut mir, wo es ankommt, Zugabe im Anschluss, gebt ihr einen Handkuss, setzt den Loop. Flog diniert nach Barum, na mach keinen Vorwurf, flow die Sache einfach gut.
Das war Zugabe von Oscar bzw. Der bayerischen Rapperin, nicht beziehungsweise, Entschuldigung, Zugabe gibt es leider keine und aus rechtlichen Gründen habe ich es leider auch nur in den Shownotes verlinken können und wir können es auf Lora München hören, aber wie gesagt, es ist verlinkt, hört euch das Album gerne an, gibt es auf YouTube auch zu hören und auf allen beliebten Streaming-Services. Ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man auf Mundart-Rap steht. Ich finde sie selber sehr sympathisch, sie hat auch einen sehr sympathischen Instagram-Account und ich finde es gut, auch mal kleine Künstler zu unterstützen, eben nicht nur die großen.
Und damit geht's ins Weltall.
Richtig. Im Weltall hört dich keiner schreien, liegt auch daran, dass eben auch keine Luft gibt und der Schall weiter transportiert werden kann. Und das ist auch der Untertitel vom ersten Alien-Film gewesen. Hast du die Alien-Filme gesehen?
Ich habe auf jeden Fall Teil 1 bis 4 gesehen. Und dann noch den ersten Alien vs. Predator, glaube ich, habe ich gesehen. Prometheus habe ich mal gesehen. Haben wir uns den nicht sogar zusammen angeschaut?
Das könnte sein.
Ah, und ich glaube, ich habe auch die ersten 2 Predator-Filme gesehen.
Ja. Also Alien vs. Predator gehört nicht zum Tenor. Ist zwar das Alien, kommt zwar vor, aber es hat nichts mit der Story. Also es gehört nicht ins Universum, wie beim MCU ja sagt.
Ja.
Also es lässt sich da auch chronologisch gar nicht einordnen. Ja, ja. Und ist so in der Form kein Alien-Film. Aber wie du die schon genannt hast, das sind die Alien 1 bis 4. Und dann kam Romulus, eben da letztes Jahr ins Kino kam und eben der Prometheus. Und jetzt gibt es auf Disney Plus eine Serie dazu, Alien Earth. Ich war, als ich zum ersten Mal vor ein paar Jahren von der Serie gehört habe, erfreut und auch skeptisch, weil ich mir dachte, oh krass, kann man eine Serie zu so einer Franchise machen, die auf den Filmen und Atmosphäre basiert und ist es dann irgendwie nur banal erzählt und wie wird die Atmosphäre eingefangen und als es dann auf der Erde spielte, wurde ich dann wieder hellhörig und dachte, ich habe schon immer mir gedacht, bei Alien 4 war es am Schluss ja fast so, dass das Raumschiff es stürzt auf die Erde, verglüht, glaube ich, in der Atmosphäre. Und da habe ich mir schon immer gedacht, oh Mann, vielleicht ist Alien 5 dann irgendwie, das Alien überlebt. Und es geht dann darum, dass das Alien auf der Erde ist. Und zack, Alien Earth gibt es nun erst seit 3 Folgen, also seit 2 Wochen. Die ersten zwei Folgen wurden am Anfang vor 2 Wochen veröffentlicht und dann kam die dritte Folge letzte Woche. Normalerweise würde ich auch nicht über eine Serie berichten, die noch im Laufen ist und wöchentlich auf Disney Plus veröffentlicht wird, aber die ist so gut, dass ich sage, die muss man einfach irgendwie anschauen, wenn man sich für das Franchise Alien begeistern kann und jetzt gleich einsteigen, weil es wirklich richtig gut ist. Warum ist sie so gut? Sie spielt 2 Jahre vor dem ersten Alien-Film. Und für mich ist Alien damals auch so was Magisches gewesen, weil 1996 kam das Spiel Alien Trilogy auf PlayStation 1 raus. Und es war eins der ersten richtig guten Filmspiele. Filmspiele waren früher immer so ein bisschen schlecht und Alien Trilogy war einfach richtig gut. Hat die Geschichte der ersten 3 Alien-Filme erzählt und war ein Ego-Shooter. Und man ist auf dem Planet von Aliens rumgelaufen und kam dann in die Haftanstalt auch von Alien 3 und kam auch in das Raumschiff, wo das Alien Eye und der Facehugger gefunden sind, waren vom ersten Alien-Film. Also es waren epische Momente dabei. Und da habe ich mir dann den ersten Alien angeguckt und habe immer gedacht, so krass dieses, wo kommen diese Eier her? Was ist der Facehugger und warum pflanzt ein Embryo ein, sodass dann quasi dort ein Chestburster wird, der aus der Brust rauskommt und dann irgendwann später ein großes Alien wird, wenn er sich häutet. Ich fand so dieses ganze Insektoide und dann irgendwie auch total, dass das Alien halt einfach so unnahbar ist, weil es redet nicht, es ist einfach nur, tötet eigentlich nur und es ist ein Waffensystem und auch wie es designt ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Also der Schweizer Künstler H.R. Giger, wie er das ganze Universum designt hat, gibt auch ein tolles Buch von ihm, Biomechanics heißt es, ist ein bisschen schwierig, zeigt viele nackte Frauen, die sich in verwachsen sind mit irgendwelchen Maschinen, also harte Kost, aber irgendwie vom Design her passend zur Franchise. Und bei Alien Earth, die 2 Jahre vor Alien spielt, erfährt man vieles. Es geht ja darum im Film Alien, dass die Firma Weyland-Yutani einen Raumkreuzer, den Nostromo, in den Weltraum schickt, um die Alien-Eier bzw. das Alien zu bergen. Und man erfährt in der Serie quasi, wer dieser Weyland und wer diese Yutani ist, diese Frau Yutani. Man erfährt quasi, wer die Firmengründe von diesen Firmen sind. Wie sie dann quasi ansatzweise drauf kommen, überhaupt das Alien als Waffensystem oder auch auszubeuten beziehungsweise zu bergen, um überhaupt rauszufinden und es zu verwenden für ihre Konzernzwecke. Es kommen diese Androiden vor, die auch in den Alien-Filmen vorkommen, die im Auftrag von Weyland-Yutani handeln. Es kommt eben zum ersten Mal, und das ist kein Spoiler, weil das schon die erste Episode ist, dass ein Alien auf die Erde kommt. Und allein das sind alles schon so viele Sachen, wo ich sage, jawohl. Also ich saß davor und dachte mir, krass, das ist alles, wo ich mir früher immer gedacht habe, wo ich mir vorgestellt habe, was wäre, wenn? Und die Serie zeigt es und der Regisseur und der Showrunner, der macht das so gut, weil er eben das Alien-Universum so erweitert, um so viele Aspekte und vieles Neues erklärt, immer noch ein bisschen mysteriös einiges lässt. Es ist finster, es ist richtig wild teilweise, es ist brutal, es ist überhaupt nicht weichgespült und es ist eine richtig geile Serie. Also es ist einem Alien wirklich würdig von der Musik, von der Atmosphäre, auch vom Look. Er hat versucht teilweise, obwohl es schon alles in Ultra-HD und Dolby Vision und Atmos ist, aber es hat so einen 70er-Jahre-Stil, auch wie es gefilmt ist, wie das Licht gesetzt ist, wie die Kleidung ist, wie das Filmkorn ist. Also es ist richtig geil vom Stil auch her und ich bin sehr begeistert und ich habe große Hoffnung, dass die Staffel auch so weitergeht. 24.09. ist Staffelfinale, weil ich Rezensionen gelesen habe von Journalisten, die schon 6 Episoden gesehen haben, also noch 3 mehr als ich, und die haben auch gesagt, es geht so weiter. Also es
Ach, das ist gut. Wieder so eine Episode, so eine wöchentliche Episodengeschichte.
Ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe.
Also
wöchentlich veröffentlicht, genau. Okay. Es gibt jetzt 3 Folgen und es ist richtig, richtig gut. Und also ich freue mich, morgen kommt, übermorgen. Wir zeichnen am Dienstag auf, kommt die Episode 4 und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn Episode 4 auf Disney Plus ist und kann es jedem Alien-Fan, der es noch nicht jetzt schon sich auf die Liste geschrieben hat, empfehlen, dass man sich unbedingt angucken muss.
Ja, irgendwie durch Alien vs. Predator ist das für mich irgendwie immer so ein bisschen verbunden und ich habe tatsächlich gerade den Trailer von dem neuen Predator-Film, da kommt nämlich auch einer. Und irgendwie muss ich sagen, finde ich die gerade irgendwie sympathischer, mir sind die Aliens irgendwann zu gruselig geworden.
Ja, die sind schon finster. Also die Serie ist auch richtig finster und
also nicht, dass es Predator nicht wäre, aber Predator ist eher so ein Militär-Kriegsfilm.
Ja, ist ein Actionfilm eigentlich.
Ja, genau. Es ist so ein Actionfilm mit komischen Figuren und Alien ist halt wirklich ein Horrorfilm. Und das ist mir.
Ist es auch, ja.
Ja, das ist immer so gruselig und so Jumpscares und solche Geschichten und ja. Tja. Aber ich musste, weil du die Androiden erwähnt hast, musste ich dran denken. Da gibt's nämlich auch, habe ich auf TikTok irgendwie gerade eine ganz lustige Szene gesehen mit dem Androiden, der bei Predator eben mitspielt. Und das sind, glaube ich, die gleichen wie bei Alien eben.
Okay.
Ja, gut, vielleicht muss ich dann doch nochmal. Disney Plus geht stärker gegen Account-Sharing vor. Ich habe vielleicht ab und zu mal bei einem Kollegen mit reingeschaut und das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Deswegen habe ich mir noch keinen eigenen Disney Plus-Account geklickt. Aber leider ist der Inhalt von Disney Plus tatsächlich so gut, dass ich glaube, dass ich mir das nochmal holen will, weil ich noch ein paar MCU-Filme sehen will und vielleicht auch ein paar Serien. Also das, naja, ich habe wieder ein sehr vages Thema.
Bin gespannt.
Ja, ich habe ja mir zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen inoffiziell den ganzen Markt für Smart Glasses so für mich so ein bisschen mit zu beobachten. Ich hatte nicht die Zeit, aber ich wäre jetzt fast schon in München zu einem Optiker gefahren und hätte mir damals Smart Glasses angeschaut, weil es gibt ja die Ray-Ban Meta, aber die Ray-Ban Meta haben eben vom Konzept her genau das, was ich nicht will. Die haben eine Kamera drin und keine Displays. Und ich möchte halt Displays und im Zweifelsfall lieber keine Kamera. Und es gibt von Even Realities eben genau solche. Aber die ultimativen, wie soll ich sagen, Vorreiter waren ja eigentlich Google mit den Google Glasses. Die hast du, glaube ich, auch mal ausprobiert. Ich habe sie mal ausprobiert. Also das war schon eine Geschichte, die eigentlich ganz cool war und wo man gesagt hat, okay, die sind jetzt noch nicht nutzbar, weil einfach die Akkulaufzeit vor allem halt nicht funktioniert hat. Aber vom Prinzip her waren die Google Glasses eigentlich schon ganz cool. Da gab es natürlich viel hin und her mit Glassholes und hier keine Leute mit Google Glasses dürfen rein wegen den Kameras und. Thema Privatsphäre war damals ganz, ganz problematisch gehandelt. Jetzt ist es aber so, dass Android XR wohl auf dem Vormarsch ist. Also Google liefert eine Betriebssystemversion, mit der du Brillen betreiben kannst. So wie Google ja auch Google Wear hat für Smartwatches und das zur Verfügung stellt, worauf dann andere Hersteller aufbauen, gibt es jetzt eben auch Android XR für Smart Glasses. Und da gibt es jetzt erste Fotos, wo man eben eine potenzielle Smart-Brille mit dem User-Interface einer Companion-App sieht. Das heißt, da scheint irgendwas in der Entwicklung zu sein, irgendwas am Köcheln. Aber wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, als wir uns über Telefone unterhalten haben. Es gibt halt ein Betriebssystem, das ist Android. Das kommt von Google und das wird eigentlich von fast allen Herstellern bis auf Apple wird Android benutzt, also von dem Großteil. Und bei den Uhren ist es eben auch so. Samsung kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Samsung hat sein eigenes Betriebssystem auf den Uhren. Garmin hat sein eigenes Betriebssystem auf den Uhren. Aber du wirst von Xiaomi, Huawei und so weiter, wirst du Uhren finden, die Android Wear drauf haben. Und deswegen ist es hier anscheinend jetzt auch so. Google legt vor und bringt eben Android XR als Betriebssystem für smarte Brillen auf den Markt oder bringt es raus. Scheint aber aktuell, das so deuten sich das jetzt gerüchteweise anscheinend an, den Markt erstmal den Drittherstellern überlassen. Also die gehen halt hin und sagen, hier ist das Betriebssystem, hier ist die Companion-App, Huawei, Xiaomi, Samsung, legt mal los. Und wir werden wahrscheinlich die ersten Brillen mit Android-Betriebssystemen sehen von Drittherstellern, nicht direkt von Google, was aber auch okay ist für mich. Hauptsache, ich bekomme endlich mal meine Brille mit geschliffenen Gläsern, mit Displays in den Gläsern, die mehr als einen Tag durchhält, batterietechnisch.
Okay.
Das brauche ich. Das will ich.
Okay. Aber es gibt noch nichts dafür, habe ich jetzt rausgefunden.
Ja, Even Realities eben hat sowas. Da kann die Uhr schon einiges, also Notizen, Notifications anzeigen, Navigation, Live-Übersetzer auch tatsächlich, was ganz cool ist, dass du halt quasi, das gibt's dann in der Gratis-Version und in der Bezahl-Version, die ist dann nochmal schneller, wo du quasi im Display liest du live mit, was Leute, die in einer anderen Sprache sprechen, sagen.
Okay.
Genau. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du Präsentationen hältst, dir die Moderatoren-Notizen in der Brille anzeigen lassen. Solche Geschichten sind schon coole Sachen dabei. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie live selber zu testen. Es gibt in München tatsächlich 3 Optiker, die die haben. Und du rechnest so mit ich glaube, die liegen bei 599 Euro für die Brille an sich plus 100 Euro für so einen Sonnenbrillenclip, den du vorne in der Mitte draufsteckst, damit du dann verdunkelte Gläser hast. Und dann kommen nochmal 250 Euro für die geschliffenen Gläser dazu.
Und die kriegt man bei einem Optiker nur? Weil, also ich wäre eine Smart Glass, wäre ich jetzt eigentlich irgendwie eher so einen Mediamarkt gegangen, aber das ist ein Optiker.
Alle Brillen gibt es nur über einen Optiker. Also auch die, krass, oder beziehungsweise die Ray-Ban weiß ich gar nicht, ob die beim Mediamarkt auch rumliegen, aber die Ray-Ban Meta kriegst du beim Apollo zum Beispiel. Fielmann stellt sich da erstaunlich an, tatsächlich. Also bei Fielmann gibt es, glaube ich, bloß eine Filiale in München zumindest, die das macht. Die ist irgendwo in der Innenstadt. Die Ray-Ban Meta kriegst du, glaube ich, auch beim Mediamarkt und Saturn, aber auch beim Apollo Optiker oder so.
Okay, wusste ich nicht.
Ja, das ist halt, es bietet sich schon an, weil du bei Brillen halt auch immer so ein bisschen mit den Anpassungen und wie du halt mit den Bügeln, dass du die an die Ohren anpasst und sowas, das sollte dann schon irgendwie jemand machen, der ein bisschen Ahnung von Brillen hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf dein Thema. Die öffentlichen Rechtlichen machen nun auch Games, weil da sind wir ja wieder so, da bin ich gespannt, was die GEZ dazu oder die GEZ-Gegner dazu sagen.
Ja, da bin ja ich auch einer davon, vom staatlich finanzierten Pay-TV. Da bin ich ja lange schon der Kritiker an der GEZ. Und nun hat im Zuge der Gamescom, die ja letzte Woche in Köln stattgefunden hat, die ARD eine große Pressemeldung rausgegeben, dass sie ihre Gaming-Aktivitäten bündeln wollen und den Aufbau besser koordinieren wollen. Und zwar, sie wollen mit Games junge Zielgruppen und Menschen erreichen, die sie halt sonst nicht erreichen. Und da stellt sich bei mir halt die ganz normale Frage, warum muss eine allgemeine, also die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, das ist die ARD, sich bei Rundfunk mit dem Thema Gaming beschäftigen? Weil das gehört meiner Meinung nach nicht zu deren Grundversorgungsaufgabe, die sie nun mal haben. Und widerspricht so vielem, was sie auch die letzten Jahre so gemacht haben. Weil was haben sie denn gemacht? Sie haben so viel auf Sport gesetzt. Klar, Sportrechte einkaufen kostet viel Geld, aber eben auch halt viel, ich sag mal, Content produziert für älteres Publikum, weil das lineare Publikum einfach immer älter wird. Und dann gibt's halt irgendwie Schlagershows etc. und eben auch Rosamunde Pilcher. Ich sag das jetzt alles überspitzt.
Aber es gibt auch viele junge, also es gibt ja auch viele Kanäle für Junge, ne?
Ja, und da frage ich mich halt, warum braucht es diese ganzen Spartenkanäle für Junge, wenn das normale Programm anscheinend das Ziel, die Ziele nicht mehr erreicht? Weil das geben sie in dieser Pressemeldung auch zu, dass sie eben die abwandern und in andere Bereiche abwandern und sie jetzt im Bereich VR, AR und das Metaverse neue Zielgruppen erschließen. Und da frage ich mich halt, da hat die ARD für mich nichts verloren. Vor allem, wenn letztes Jahr, gut, das ist jetzt das ZDF gewesen, aber ZDF und ARD sind ja beides öffentlich-rechtlich, das ZDF sich bei Game One und Game Two rausgezogen hat. Die haben die Zusammenarbeit beendet und Game Two war ja finanziert und auch teilweise bei der ZDF gesendet. Den Geldhahn zugedreht, was dazu geführt hat, dass die fast pleite gegangen sind. Und da frage ich mich, warum zieht man sich da zurück, um jetzt groß ein Jahr später anzukündigen, in Bereiche vorzudringen, die eben auch problematisch sind, weil in dieser Pressemeldung gehen sie dann auch nochmal darauf ein, dass sie jetzt ein Spiel auf der Plattform Roblox veröffentlichen, Bau eine Burg für die Gräfin. Die startet erst das Roblox-Spiel. Und wer genau verfolgt, was Roblox für eine Plattform ist, der weiß, dass das echt problematisch ist, weil die seit Jahren oder seit Monaten auch in der Kritik ist, wegen sexuellen Übergriffen bei Minderjährigen, dass das dort relativ leicht ist und auch vorgekommen ist und von Rechtsextremen unterwandert wird, wie die Tagesschau berichtet, lustigerweise dieses Nachrichtenmagazin der ARD. Und dann gleichzeitig veröffentlichen sie jetzt ein Spiel auf dieser Plattform, die sie in ihrer Berichterstattung auch kritisieren. Das ist, finde ich, problematisch.
Jetzt wollte ich aber genau, dass es geht genau in die Richtung, die ich sagen wollte. Also erstens mal, wenn das ZDF sich aus Game 2 zurückzieht und die ARD jetzt in die Richtung vorstößt, dann ist das meiner Meinung nach genauso, wie wenn du sagst, wenn BMW auf Wasserstoff setzt, warum setzt Mercedes dann auf Elektro? Das ist halt so, nee, die haben schon,
das kannst du so nicht sehen.
Ja, die haben unabhängige Führungsorgane und die einen müssen auf die andere keine Rücksicht nehmen. Deswegen ist jetzt, dass die ARD was nicht machen darf, weil es das ZDF ausprobiert hat, finde ich jetzt schwierig. Aber als Gegenargument würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, ich weiß schon, dass der Rundfunkstaatsvertrag bezieht sich sehr auf Rundfunk, aber aus meiner Sicht brauchen wir halt das Öffentlich-Rechtliche. Das hat sehr viele Probleme und du könntest vieles besser machen. Aber ich bin froh, dass wir einen relativ unabhängigen Journalismus haben in Deutschland, der öffentlich finanziert ist und der soll halt auch junges Publikum erreichen. Und die Sache ist jetzt, wenn eine Plattform wie Roblox von den Rechten unterwandert ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst das, so wie es bei Twitter passiert ist, alle Leute sind von Twitter oder jetzt X abgewandert und haben es einfach den Rechten überlassen. Oder du kannst halt sagen, du machst was dagegen und versuchst, diese Plattform zurückzuerobern. Das ist jetzt natürlich ein bisschen auch wieder überspitzt und ein bisschen viel für den Auftrag. Aber das könnte man natürlich auch so sagen, so okay, sie bieten halt eine Gegenöffentlichkeit, einen sicheren Bereich oder halt etwas, wo gegengesprochen wird, gegen die rechte Unterwanderung dieser Plattform. Nur mal so als Idee in den Raum gestellt, als Gegenpunkt. Ich bin da nicht tief genug drin, dass ich das jetzt so sagen könnte. Aber ich finde, dass der Journalismus, der gute Journalismus, der öffentlich-rechtlich finanziert ist, ob das jetzt die ARD und die ZDF alles richtig machen, sei dahingestellt. Aber ich finde, der öffentlich finanzierte Journalismus ist wichtig und der sollte da sein, wo die Leute sind. Und wenn du halt, um Jugendliche zu erreichen, auf Insta und TikTok musst, dann musst du dahin, auch wenn es Internet ist und nicht Rundfunk. Das ist halt so mein Ansatz zu dem Thema.
Das kann man vielleicht noch diskutieren, wenn es um Videostreaming-Plattformen wie YouTube geht oder so. Das kann ich noch verstehen. Aber bei Gaming sehe ich das anders und dein Vergleich gerade mit Mercedes und BMW hinkt für mich ein bisschen, weil das unterschiedliche privatwirtschaftliche Unternehmen sind und die ARD, ZDF werden aus dem gleichen Topf finanziert und die beiden Unternehmen nicht. Also wenn jetzt quasi Mercedes sagt, wir machen kein Gaming und BMW sagt, wir steigen jetzt ein, ist das was anderes, weil zwei unabhängige voneinander privatwirtschaftliche Unternehmen entscheiden es zu tun, ihre Strategie. Da sitzt aber die Finanzierung in der gleichen Kommission dahinter. Also das Geld kommt aus der gleichen.
Aber an sich sind sie unabhängig, oder? Voneinander.
Ja, aber es wird vom gleichen finanziert, deswegen finde ich es problematisch. Und was ich halt auch sehe, ist, dann könnte man auch sagen, die ARD, ZDF kann, wenn sie auf einmal Zielgruppen erreichen wollen, auch Bücher oder E-Books oder Zeitschriften veröffentlichen. Aber das ist nicht ihre Aufgabe.
Ja.
Das ist nicht ihre Aufgabe. Und wenn Medien ist ein breites Feld, aber ich finde nicht, dass es in ihr Medienfeld reinpasst. Naja, kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich finde Roblox auch problematisch, weil die gerade wirklich in den letzten Monaten ordentlich schlechte Infos oder News generiert haben. Von dem her, ich wollte es mal einfach nur angesprochen haben, dass das letzte Woche Thema war.
Und dann habe ich noch einen kleinen Verbrauchertipp. Wer mal von dem MacBook diese Taskleiste da oben hatte, die beleuchtet und digital war und die doof fand, aber das Konzept ganz cool fand, der soll sich mal das Xenion Edge Display anschauen. Das ist ein 2560x720 Pixel 60 Hertz Display, dass du dir quasi vor die Tastatur legen kannst und da dann coole Sachen drauf machen kannst oder was man auch in Gehäuse einbauen kann. von, wie heißt der Hersteller? Corsair. Und die dann viele coole Sachen drauf machen kann. Und wir sind am Ende unserer Zeit tatsächlich. Deswegen.
Richtig.
Ciao, danke fürs Servus tun. Und bis dann. Nächsten Monat.
Ciao, ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.